Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Stefan Behrens und ich, wir begrüßen Sie recht herzlich zur ersten Folge des PropTech-Podcasts im Jahr 2026. Stefan, ich begrüße dich.
Ja, hallo.
Wir starten direkt in die Aufzeichnung und legen los. Stefan, worüber sprechen wir heute?
Ja, wir sprechen heute über die Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes, die im Regierungsentwurf vom 14. Januar 2026 in einem neunten Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften vorgeschlagen werden. Also es geht um die Änderungen, ja, der Share-Deal-Tatbestände und Vorschriften im Grunderwerbsteuergesetz.
Wir fokussieren uns auf die grunderwerbsteuerlichen Änderungen. Wenn du da einmal einen Überblick geben möchtest, was passiert denn im Einzelnen in den verschiedenen Vorschriften? Kannst du da einmal kurz drüber gehen, was da im Einzelnen geplant ist?
Ja, es geht um die Vorrangregelung betreffend Anteilsvereinigungstatbestände 1 Absatz 3, 1 Absatz 3a einerseits und sogenannte Bewegungstatbestände 1 Absatz 2a und Absatz 2b andererseits. Da haben wir ja bisher die Gesetzeslage, dass die Bewegungstatbestände im Ergebnis vorgehen sollen, mit der sehr schwierigen Situation, dass in vielen Fällen doch beides besteuert wird, weil Anzeigen nicht rechtzeitig in allen Teilen vollständig erstattet wurden. Und da soll jetzt der Vorrang entsprechend der allgemeinen Systematik umgedreht werden. Das heißt, die Anteilsvereinigung, die ist es, die besteuert werden sollen. Und wenn es zur Anteilsvereinigung kommt, dann soll das nachfolgende Closing nicht mehr nach einem der Bewegungstatbestände besteuert werden. Weil hier diese Umdrehung des Vorrangs vorgeschlagen ist, will man auch Paragraphen 8 Absatz 2, Satz 2 ändern. Und zwar die Durchbrechung des Stichtagsprinzips. Da hatten wir im Satz 2 bisher die Regelung, dass wenn der Bewegungstatbestand verwirklicht wird aufgrund eines vorgefassten Plans zur Bebauung des Grundstücks, dass dann für die Bewertung das fertig gebaute Gebäude maßgebend ist, also das bebaute Grundstück maßgebend ist. Und das will der Gesetzgeber jetzt erhalten. Wenn also die Anteilsvereinigungstatbestände vorrangig sind, dann soll es auch zu dieser Durchbrechung des Stichtagsprinzips kommen. Weitere Änderung ist, dass bei den Steuerschuldnerschaftsregelungen jetzt auch bei der Anteilsvereinigung Absatz 3 Absatz 3a die Gesellschaft, zu deren Vermögen das Grundstück gehört, auch Steuerschuldner sein soll. Es soll die Anzeigefrist vereinheitlicht werden auf einen Monat. Bisher haben wir ja nur bei ausländischen Steuerschuldnern eine Anzeigefrist von einem Monat, zukünftig einheitlich auch bei inländischen Steuerschuldnern Anzeigefrist von einem Monat ab Kenntnis von der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs, betrifft aber nicht die Paragraph 18 Anzeigepflichten, insbesondere der Notare. Ja, und dann haben wir noch die Aufhebung von Paragraph 16 Absatz 4a und Absatz 5 Satz 2. Das gehört zu dem Komplex Umkehr der Vorgangregelung. Und wir haben Übergangsregelungen in Paragraph 23 Absatz 28 und Absatz 29.
Vielen Dank für den Überblick. Dann widmen wir uns jetzt mal den Einzelthemen und wir starten mit dem in Zukunft dann umgedrehten Vorrangverhältnis der Anteilsvereinigungstatbestände zu den sogenannten Bewegungstatbeständen. Stefan, in der Technik oder im Wortlaut, wie hat man das denn gelöst? Also vielleicht von vorweg, das hast du noch nicht erwähnt, weil es wird dann zukünftig einen weiteren Absatz geben im Paragraphen 1 und zwar den zukünftigen Absatz 3b Grunderwerbsteuergesetz. Was steht denn da im Wortlaut dann drin?
Ja, also die Umkehr der Vorrangregelung lässt sich an zwei Gesetzesänderungen festmachen. Einmal soll der Halbsatz in Paragraph 1 Absatz 3 und Absatz 3a, wonach die Anteilsvereinigungstatbestände nur anwendbar sind, soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b nicht in Betracht kommt. Dieser soweit Halbsatz, der soll gelöscht werden. Um diesen soweit Halbsatz dreht sich ja die unsägliche Diskussion um Signing Closing. Da, wenn man das als Laie liest, denkt man, wenn man sich verpflichtet hat zur Anteilsübertragung und mit der Erfüllung käme es dann zur Verwirklichung eines dieser Bewegungstatbestände, dass dann natürlich die Anteilsvereinigung vom Tatbestand her noch nicht erfüllt ist. Aber da hat ja die Finanzverwaltung ab Ende 2021 und erstmals niedergelegt in den Erlassen zu den Bewegungstatbeständen vom 10. Mai 2022 sich auf das Rechtsgeschäft fokussiert. Also Grunderwerbsteuer ist Stichtagssteuer. Das ist natürlich klar, aber was ist der Stichtag? Und da hat die Finanzverwaltung gesagt, das kann nur der Abschluss eines Rechtsgeschäfts sein. Und im Zeitpunkt des Signing, wenn es dann Vollzugsvoraussetzungen gibt, die erst noch erfüllt werden müssen oder aus sonstigen Gründen der Anteilsübergang erst zeitlich danach erfolgt, dann käme halt im Zeitpunkt des Signing die Besteuerung nach 2a und 2b noch nicht in Betracht. Und das ist ja der Kern dieses Streits, der sich dann entwickelt hat. Und den ja der Bundesfinanzhof bisher aber nur ADV-Beschlüsse gegen die Ansicht der obersten Finanzbehörden der Länder wohl entscheiden wird. Also dieser Soweitsatz, der soll aufgehoben werden. Und dann gibt es noch einen neuen Absatz 3b, der wie folgt vorgeschlagen worden ist. Und zwar heißt es dort, Absatz 2a oder Absatz 2b gilt nicht, soweit Anteile in Erfüllung eines Rechtsgeschäfts im Sinne des Absatzes 3 Nummer 1 und Nummer 3 oder des Absatzes 3a nach Abschluss dieses Rechtsgeschäfts übergehen oder die Anteile nach Absatz 3 Nummer 2 oder Nummer 4 oder nach Absatz 3a übergehen. Und dieser Wortlaut, der erinnert an den Wortlaut des jetzt aufzuhebenden 16 4a, nämlich in der ersten Variante. Bewegungstatbestand gilt nicht, soweit Anteile in Erfüllung eines Rechtsgeschäfts im Sinne von 1 Absatz 3 Nummer 1 und Nummer 3 beziehungsweise Absatz 3a in Verbindung mit 3 Nummer 1 Nummer 3 übergehen. Das ist die Situation, die durch den 16 4a ja bisher geregelt ist im Sinne eines Vorrangs des Bewegungstatbestands und unter der Voraussetzung rechtzeitiger und allen Teilen vollständiger Anzeigen konnte man ja bis kann man bisher die Aufhebung oder Änderung des auf das Signing erlassenen Bescheids verlangen. Und hier wird auch geregelt der Vorrang der Anteilsvereinigungstatbestände für die Fälle des 1 Absatz 3 Nummer 3 und Nummer 4, wenn also ohne rechtsgeschäftliche Verpflichtung die Anteile übergehen. Das war ja ein Fall, der bisher nicht strittig war, weil da ja sozusagen Anteilsvereinigungstatbestand und Bewegungstatbestand zeitgleich verwirklicht sind. Weil aber der Soweitsatz wegfällt, muss das hier im 1 Absatz 3a natürlich auch geregelt werden.
Herr Stefan, vielen Dank für die Erläuterung. Also, wenn man es jetzt ganz vereinfacht ausdrückt, ja, man schreibt jetzt quasi den Vorrang der Anteilsvereinigungstatbestände fest, ja, und das, was in diesem Soweitsatz vorher vielleicht nicht hinreichend klar war, versucht man jetzt in die eigene Regelung des neuen 3b reinzupacken. Vielleicht zwei Ergänzungen noch. Den ersten Punkt, den hast du schon gesagt. Du hast ja zu der Altregelung gesagt, ja, wenn man das laienhaft liest, mit dem soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b nicht in Betracht kommt, da muss man sagen, dann nach der Denke wird der BFH in den ADV-Beschlüssen natürlich auch zu den sogenannten Laien gehören, weil er es ja entsprechend dieser laienhaften Auslegung wahrscheinlich betrachten wird. Jedenfalls deuten die ADV-Beschlüsse darauf hin. Mein Punkt Nummer eins und mein Punkt Nummer zwei ist, das hatten wir in der Vorbesprechung noch nicht. Das ist mir jetzt quasi aufgefallen, während du es vorgelesen hast. Und zwar in der geplanten Neuregelung, also in dem geplanten 1 Absatz 3b Grunderwerbsteuergesetz E. Da steht ja sinngemäß drin, Absatz 2a und 2b gilt nicht, soweit Anteile im Sinne einer Anteilsvereinigung nach Abschluss dieses Rechtsgeschäftes übergehen. Das nach Abschluss dieses Rechtsgeschäftes muss man aber natürlich eigentlich so lesen, als wäre es ein infolge dieses Rechtsgeschäftes.
Ja, das ist richtig. Also wir hatten ja bisher ausdrückliche Regelungen in den Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder und auch im 16 4a einmal für 1 Absatz 3 Nummer 2 und Nummer 4, also ohne vorausgegangenes Rechtsgeschäft gehen die Anteile über. Da gilt der Vorrang des Bewegungstatbestands. Das war ja nicht strittig, ist nicht strittig. Und wenn aber ein schuldrechtliches Rechtsgeschäft abgeschlossen wird, da haben wir klare Regelungen für den Fall, dass wir tatsächlich zeitlichen Abstand haben zwischen dem Signing, also dem Wirksamwerden des schuldrechtlichen Geschäfts und dem Wirksamwerden des Anteilsübergangs. Und was bisher nicht explizit geregelt ist, das ist, wenn man eine Urkunde mit beidem hat, sowohl die schuldrechtliche Verpflichtung, Anspruchsbegründung, als auch der Übergang selbst und mit ein und derselben Unterschrift unter dieses eine Dokument wird zeitgleich beides wirksam. Technisch ist es aber ein 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz. Und da habe ich aber auch schon aus den ADV-Beschlüssen des BFH herausgelesen oder denke, dass man das so verstehen muss. Wenn es halt eine Urkunde ist, mit einer Unterschrift wird beides wirksam, dann greift der Soweit-Satz. Ist ein unproblematischer Fall. Aber in der Tat hier im 3b ist dann dieser Fall wieder nicht geregelt. Ne? Was ist, wenn Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 in Rede steht und wir aber nur eine Urkunde haben mit beidem und die Urkunde wird mit einer Unterschrift unterschrieben und dann wird beides zeitgleich wirksam. Was gilt dann? Aber das würde ich so auslegen, dass natürlich dann auch der Vorrang jetzt hier der Anteilsvereinigungstatbestände geregelt werden soll.
Ja, genau, das wollte ich auch zum Ausdruck bringen. Das muss im Prinzip gelesen werden wie ein infolge dieses Rechtsgeschäftes. Ne? Also wenn man jetzt umgekehrt gesprochen hat, einen Fall, in dem das Rechtsgeschäft wirksam wird und die Anteile werden dinglich auch sofort oder zeitgleich abgetreten. Das muss von dieser Vorschrift mit erfasst sein. Ne? Das kann nicht gewollt sein, dass es da jetzt zu einer doppelten Erfassung dieser Rechtsgeschäfte kommt.
Ja, wobei natürlich die sprachliche Klarstellung wünschenswert wäre. Ne?
Bin ich dabei. Gut, Stefan, diesen Diskussionspunkt, den haken wir jetzt mal ab und jetzt gehen wir in die einzelnen Fälle rein. Und zwar, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben insgesamt 6 Fälle mitgebracht und die würden wir jetzt einmal durchsprechen. Der erste Fall, der ist relativ simpel, beziehungsweise ist der Standardfall, der einfachste Fall, den wir so haben werden. Und zwar, der ist so aufgebaut, wir haben eine grundbesitzende Gesellschaft. Das ist in unseren Beispielsfällen jetzt einfach mal immer eine GmbH. Diese grundbesitzende Gesellschaft, deren Anteile werden in der Ausgangsstruktur von einer Alleingesellschafterin gehalten, nämlich von der A. Und diese Alleingesellschafterin, die verkauft 100% der Anteile an X. Und wenn wir sagen verkauft, ja, dann ist damit gemeint zunächst mal sowohl der Abschluss des Rechtsgeschäftes als Verpflichtungsgeschäftes, als auch die sofortige Erfüllung oder die zeitversetzte Erfüllung, ist im Prinzip egal. Also in der Zusammenfassung, wir haben einfach einen 100% Transfer aller Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft von A auf einen neuen Gesellschafter. Das soll der X sein. Stefan, wie würden wir diesen Fall jetzt unter der neuen Gesetzeslage oder unter der geplanten Rechtslage lösen?
Ja, da ist dann nur noch der Tatbestand des 1 Absatz 3 Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz erfüllt und 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz nicht, weil die Abtretung erfolgt ja in Erfüllung des Anteilsanspruchs aus dem Anteilskaufvertrag. Und hier sieht man auch die Vereinfachung, die durch diese Gesetzesänderung herbeigeführt wird. Es wird nur noch eine Grunderwerbsteuerfestsetzung oder wenn es ein Fall des 17.3 ist, Feststellung geben. Und das Closing, das ist nicht tatbestandsmäßig und auch nicht veranlagungsmäßig weiter zu verarbeiten.
So dass man festhalten kann, dass dieser Fall für die Praxis dann auch zur deutlichen Vereinfachung dahingehend führt, dass wir jedenfalls mal von dem doppelten Anzeigeerfordernis weg sind. Ja, wir haben auch quasi nicht mehr das Erfordernis, nachher die Anträge zu stellen, die Signingsteuer aufzunehmen und so weiter. Also in der Besteuerungspraxis wird der Fall aus unserer Sicht einer Lösung zugeführt, die wir für tauglich halten. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, und die Versäumung der Anzeigefristen hat halt nicht mehr, kann nicht mehr die Folge haben, dass wie aus von Seiten der Finanzverwaltung zu hören, zweimal einmal, also auf Deutsch gesagt, der Lebensvorgang doppelt besteuert wird. Das ist halt der große Vorteil. Natürlich ist jetzt wie bisher die Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts anzuzeigen. Aber wenn man das nicht rechtzeitig tut oder nicht in allen Teilen vollständig oder womöglich gar nicht, dann hat das natürlich seine Konsequenzen, aber nicht die, dass hier dieser Lebensvorgang, Veräußerung aller Anteile an dieser grundbesitzenden Gesellschaft zweimal der Grunderwerbsteuer unterworfen wird.
Gut, dann gehen wir von Fall 1 weiter zu Fall 2. Und dieser Fall 2, der ist jetzt dahingehend abgewandelt, dass wir sagen, es ist zwar immer noch so wie im Fall 1, dass die Altgesellschafterin A oder die ursprüngliche Gesellschafterin A die 100% der Anteile an der Gesellschaft hielt, auch 100% der Anteile verkauft und auch dinglich übergehen lässt, und zwar auf den X. Aber die Besonderheit dieses Falles besteht darin, dass wir einen zeitlichen Versatz haben von Signing und Closing. Und in dieser Übergangsphase zwischen Signing und Closing schließt die Gesellschaft, deren Anteile übertragen werden, einen Asset-Kaufvertrag ab. Also da wird das Grundstück per Rechtsgeschäft, also rechtsvertraglich, in die Gesellschaft reinverkauft im Übergangszeitraum zwischen Signing und Closing. Stefan, wie würden wir den Fall denn dann lösen?
Ja, auf Grundlage der Gesetzesbegründung, aber auch von Rechtsprechung zu 1 Absatz 3 aus den 70er Jahren, meine ich, wird hier dann tatsächlich durch das Closing 1.2b verwirklicht. Und der Gedanke ist der, dass bei Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts dieses Grundstück noch nicht zum Vermögen der Gesellschaft gehörte und deshalb in Bezug auf dieses Grundstück der 1 Absatz 3 nicht verwirklicht ist. Und da ist aus der Gesetzesbegründung Seite 117 ersichtlich, dass hier dann das Closing nach 1 Absatz 2b besteuert werden soll. Und das führt auch dann zu der Einschränkung zu meiner vorherigen Aussage. Also man muss den Fortgang der Entwicklung des Sachverhalts bis zum Closing insoweit weiter beobachten, ob noch ein weiteres Grundstück hinzukommt, ne, zum Vermögen der Gesellschaft, über deren Anteile hier das Anteilsgeschäft geschlossen worden ist. Wenn man sich den Wortlaut genau anschaut, kann das vielleicht zweifelhaft sein, weil der Wortlaut zielt ja nur auf diese Anteile an der Gesellschaft ab und natürlich auch für das erst nach Signing erworbene Grundstück erfolgt die Abtretung, das Wirksamwerden der Abtretung in Erfüllung des Rechtsgeschäfts, das den Anspruch auf Abtretung dieser Anteile begründet hat. Also wenn man den Gesetzeswortlaut anteilsbezogen verstünde, dann dürfte dieser Fall, dass nach Signing, aber vor Closing die Gesellschaft noch ein weiteres Grundstück kauft, eigentlich nicht besteuert werden. Aber die Diskussion, die hatten wir ja schon beim 1 Absatz 3, Verhältnis Nummer 1, Nummer 3 zu Nummer 2, Nummer 4. Und da setzt sich halt dieser grundstücksbezogene Gedanke, die grundstücksbezogene Auslegung der Share Deal Tatbestände durch.
Das soll für den Fall 2 auch schon genügen. Dann gehen wir jetzt auf den Fall 3. In dem Fall 3 haben wir wieder eine von vornherein grundbesitzende GmbH. Und der Fall ist ähnlich wie der Fall 1. Also es werden 100% der Anteile an dieser grundbesitzenden Gesellschaft übertragen. Im Ausgangsfall gehören die 100% auch der Alleingesellschafterin A. Der Unterschied zu Fall 1 besteht aber darin, dass wir jetzt nicht einen Übergang von 100% auf den neuen Gesellschafter X haben, sondern wir haben eine Übertragung von jeweils 50% auf X und Y, sodass wir also nach der Übertragung 50% X, 50% Y haben. Und ja, soweit der Fall. Stefan, wie würden wir diesen Fall jetzt lösen?
Ja, hier kommt es zu keiner Anteilsvereinigung, weil wir haben zwei Anteilskäufer, jeder 50%, keiner also 90% oder mehr. Und da kommt es dann zur Besteuerung nach Paragraph 1 Absatz 2b, weil ja Absatz 3b neue Fassung nicht anwendbar ist.
Genau, also insoweit kein Unterschied eigentlich zur bisherigen Rechtslage, schlichtweg, weil es an der Anteilsvereinigung fehlt.
Richtig.
Dann gehen wir auf den neuen Fall oder den nächsten Fall 4 über. So, der ist jetzt schon etwas komplizierter in der Lösung, beziehungsweise ich stelle ihn erstmal vor, Stefan, du kannst da natürlich wie immer die Lösung darstellen. Und zwar auch eigentlich wieder ähnlich wie der Fall 1. Also wir haben eine von vornherein grundbesitzende Kapitalgesellschaft. Und die Ausgangslage ist auch hier wieder, dass 100% der Anteile zunächst bei der Alleingesellschafterin A liegen und auch wie im Fall 1 gehen 100% auf den neuen Anteilseigner X über. Die Besonderheit besteht aber darin, dass das Ganze in zwei Tranchen erfolgt. Und zwar die erste Tranche, die geht über 90%. Also erst wird ein Rechtsgeschäft über 90% geschlossen und das wird auch vollzogen. Und dann in einem zweiten Schritt werden auch die restlichen 10% übertragen, beziehungsweise zunächst das Rechtsgeschäft darüber abgeschlossen und dann übertragen, sodass in der Ausgangsstruktur das ähnlich ist, in der Zielstruktur auch ähnlich ist wie jeweils im Fall 1, aber eben dazwischen liegt nicht ein Verkauf von 100%, sondern ein gestückelter Verkauf in zwei Tranchen 90 und 10. Stefan, wie lösen wir diesen Fall?
Ja, das ist ein schwieriger Fall, weil man sicher auf Grundlage des Wortlauts dessen, was vorgeschlagen ist, von Seiten der Finanzverwaltung argumentieren kann, dass dadurch, dass der Erwerber die letzten 10% zeitlich versetzt auch noch erwirbt, der Bewegungstatbestand erfüllt sei. Weil der Absatz 3b, der regelt ja nur, dass der Anteilsübergang, der in Erfüllung eines Rechtsgeschäfts im Sinne von Absatz 3 Nummer 1 Nummer 3 übergeht, erfolgt, dass insoweit Absatz 2a und Absatz 2b nicht gilt. Und das ist ja für die ersten 90% der Fall. Und da bestünde jetzt die Sorge, dass die Finanzverwaltung sagt, der Erwerber ist nicht Altgesellschafter geworden. Und dann schaue ich mir, wenn ich den Übergang der 10% prüfe, den Sachverhalt ganz an und stelle fest, dass auf diesen ja noch nicht zum Altgesellschafter gewordenen Erwerber, also Neugesellschafter, 10% übergehen. Auf ihn sind schon als Neugesellschafter 90% übergegangen. Und deshalb wird dann bei Übergang der 10% doch der 1,2b verwirklicht, sodass wir im Ergebnis zweimal Steuern haben, nach 1,3 mit der Verpflichtung 90% zu übertragen auf den Erwerber und nach 1,2b mit der dinglichen Abtretung der letzten 10%. Und da meine ich, dass das nicht sein kann. Ein Streit darüber sollte unbedingt vermieden werden, indem hier die Gesetzesformulierungen nochmal verändert werden. Am schönsten wäre natürlich, wenn man regelte, dass dann für die Zwecke des 1,2b, wenn vorher der Erwerber eine Anteilsvereinigung verwirklicht hat, er auch für den 1,2b dann als Altgesellschafter gilt. Na, bisher haben wir das ja nicht, dass die Verwirklichung der Anteilsvereinigung 1,3, 1,3a durchschlägt auf den 1,2a oder 1,2b in der Form, dass der Erwerber, der die Anteilsvereinigung verwirklicht hat, Altgesellschafter jetzt in diesem anderen Normenkomplex gilt. Aber das bietet sich natürlich an, das hier zu regeln oder dass man halt klarstellt, dass wenn die 10% übergehen, man den Übergang der 90% zuvor nicht mitzählen darf. Und ja, das gibt vielleicht der Wortlaut des 3b auch jetzt schon her. Aber da wäre eine konkretisierende Gesetzesfassung wünschenswert, um nicht da dann wieder, natürlich vom Anwendungsbereich praktisch seltener, aber um nicht gleich wieder einen Grund für streitige Auseinandersetzungen zu setzen.
Herr Stefan, ich glaube, wir brauchen die zweite von dir vorgeschlagene Variante. Also ich soll sagen, es reicht nicht nur zu sagen, wir haben die Fiktion des Altgesellschafters, ja, sondern wir brauchen insgesamt eine Regelung, also darüber hinaus, dass die zweiten 10% dann auch, also dass die ersten 90% rausfallen, dass die zweiten 10% in keinem Fall mehr zählen können. Und das Ganze wird ja wichtig in dem Fall, wo wir den hier vorgestellten Fall modifizieren, wo dann die zweite Tranche nicht durch den X, sondern vielleicht durch ein Y erworben werden, weil der Y dann natürlich bei dem ersten Rechtsgeschäft kein Altgesellschafter werden kann, auch nicht nach geltendem Recht. Gleichwohl darf natürlich die Übertragung dieser 10% dann in Ergänzung mit den 90% nicht mehr zählen. Ne? Also wir müssen
Ja.
quasi wie im geltenden Recht zum einen die Altgesellschafterstellung fingieren und zum zweiten auch fingieren, dass die 90%, die ja bereits besteuert sind, wohlgemerkt dann als Anteilsvereinigung, dass die nicht mehr zählen dürfen.
Ja, ich stimme zu.
Gut, das sind die Fälle, die wir durchgehen möchten, immer unterstellen, dass das neue Recht insgesamt Anwendung findet. Und jetzt würden wir schon in die Übergangsvorschriften springen. Und da haben wir ja den 23 Absatz 28 und 23 Absatz 29. Vielleicht einmal ganz kurz zu den Regelungen als solches. Was steht da drin? Stefan, möchtest du einmal kurz vorlesen, was in den 23 Absatz 28 und Absatz 29 drinsteht, damit die Zuhörer das besser nachvollziehen können?
Ja, also Absatz 28, da heißt es, Paragraph 1 Absatz 2a bis 3a in der Fassung dieses neuen Gesetzes sind erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem Tag der Verkündung dieses neuen Gesetzes verwirklicht werden. Und da fällt auf, der Absatz 3b und die Aufhebung von 16 4a und 5 Satz 2 wird hier nicht genannt. Aber der Grundsatz, die neue Vorrangregelung soll gelten für Erwerbsvorgänge, die nach dem Tag der Verkündung des neuen Gesetzes verwirklicht werden. Und dann der Absatz 29, da heißt es, für Erwerbsvorgänge, bei denen die Anteile in Erfüllung eines vor dem Tag der Verkündung des neuen Gesetzes abgeschlossenen Rechtsgeschäfts im Sinne des 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des Absatzes 3a nach dem Tag der Verkündung des neuen Gesetzes übergehen, erfolgt eine Besteuerung ausschließlich nach Paragraph 1 Absatz 3 Absatz 3a in der Fassung am Tag der Verkündung. Und die Anwendung von 16 Absatz 4a ist ausgeschlossen. Also diesen Absatz 29 wird der Fall geregelt, Signing vor Inkrafttreten dieser hier vorgeschlagenen Neuregelung, Closing erst nach Inkrafttreten. Und da wird hier geregelt, dass die Umkehr der Vorrangregelung, also der Vorrang der Anteilsvereinigung, da schon gelten soll.
Perfekte Überleitung zu unserem Fall 5. Ja, weil der Fall 5 entspricht jetzt eigentlich auch wieder unserem Fall 1. Also soll heißen, wir haben eine grundbesitzende Kapitalgesellschaft. Im Ausgangspunkt besitzt oder gehören der A sämtliche Anteile an der grundbesitzenden Gesellschaft und verkauft und übertragen werden 100% der Anteile an den neuen Gesellschafter oder neuen Anteilseigner X. Das heißt, wir haben vorher eine 100% Struktur, wir haben nachher eine 100% Struktur. Die Besonderheit dieses Falls 5 soll aber darin liegen, dass wir genauso einen Übergangsfall haben, wie du ihn vorhin schon angedeutet hast, nämlich wir haben ein Signing vor dem Tag der Gesetzesverkündung und ein Closing nach dem Tag der Gesetzesverkündung. Stefan, wie würden wir das dann lösen auf der Grundlage dessen, was wir da gerade gelesen haben?
Ja, es ist ausschließlich eine Anteilsvereinigung, 1 Absatz 3 Nummer 3. Und der Übergang der Anteile, also das Closing, das ist dann nicht mehr tatbestandsmäßig.
Ja, relativ einfach, ne? So würden wir das in der Tat lösen. Das Bemerkenswerte ist aber eigentlich der Fall 6, der jetzt kommt. Und der Fall ist genauso wie der Fall 5, aber die Besonderheit ist da, dass das Signing und Closing beides vor der Verkündung liegt. Die Besonderheit wird aber auch darin liegen, dass die Veranlagung jeweils noch offen sind. Ja, das heißt also, wir haben noch keine Grunderwerbsteuerbescheide bekommen in Bezug auf Signing Closing. Also wie gesagt, der Fall ist noch offen. Man kommt da verfahrensrechtlich noch dran. Stefan, wie würden wir das jetzt lösen?
Ja, da würden wir mit dem Artikel 9 Absatz 2 dieses 9. Steuerberatungsgesetzänderungsgesetzes argumentieren. Der ganze Artikel 8 und der Artikel 8 enthält alle Grunderwerbsteuergesetzänderungen, treten am Tag nach der Verkündung in Kraft, heißt es dort. Und da würde man denken, wenn es noch keine Bescheide gibt, der Fall noch gänzlich offen ist, dann hat, wenn das Finanzamt also nach Inkrafttreten dieses Gesetzes handelt, das Finanzamt die Neuregelungen zu beachten und auch den neuen Vorschriften zu veranlagen. Sprich, nur die Anteilsvereinigung wird besteuert. Der Anteilsübergang stellt keinen Tatbestand mehr dar. Fragt man sich natürlich Rückwirkung, aber das Rückwirkungsverbot gilt ja jetzt nicht zugunsten der Finanzverwaltung. Es stellt sich natürlich die Frage, in welchem Verhältnis steht Artikel 9 Absatz 2 zu Paragraph 23 Absatz 28 und Absatz 29?
Der Tat. Also das Bemerkenswerte ist ja, dass der Paragraph 23, 28 eigentlich sagt, dass die Share-Deal-Tatbestände erst ab dem Tag der Verkündung gelten sollen. Aber der 23, 28 nennt nicht den 1 Absatz 3b, er nennt auch nicht Paragraph 16 Absatz 4a 5 Satz 2 und dessen Streichung. Ja, deswegen würden wir sagen, mit Blick auf die Anwendung des Vorrang oder der neuen Vorrangregelung, Paragraph 1 Absatz 3b Grunderwerbsteuergesetzes, da gilt die Generalklausel, also Inkrafttreten generell und anwendbar auf alle offenen Fälle, ja, sodass wir sagen, auch schon auf die vergangenen Fälle ist Paragraph 1 Absatz 3b Grunderwerbsteuergesetzentwurf anwendbar. Ne, das heißt, übersetzt ja eigentlich, und das ist bemerkenswert, dass wir den Paragraphen 23, 28, der für die Tatbestände als solches ja erst eine Anwendung für Erwerbsvorgänge ab dem Tag der Verkündung vorsieht, vielleicht gar nicht gebraucht hätten. Ja, also man könnte auch darüber nachdenken, ob man ihn streicht. Punkt 1 und Punkt 2 ist, das heißt ja übersetzt, für die Fälle, die jetzt in der Vergangenheit gespielt haben, und wichtig ist das insbesondere für die Fälle in der Vergangenheit, bei denen noch gestritten wird, möglicherweise, weil da eine Grunderwerbsteueranzeige vergessen wurde oder nicht fristgerecht gemacht wurde, dass sich da jetzt eine Lösung andeutet, weil eben der 1.3b Grunderwerbsteuergesetz auch schon für diese Fälle anwendbar ist, immer mit der Maßgabe, der Fall ist noch offen. Dann käme es im Ergebnis in diesen Fällen immer nur zu einer Signing-Besteuerung. Und problematisch wären dann umgekehrt nur die Fälle, in denen es bereits eine Besteuerung des Closings gegeben hat. Die dürfte es dann ja nach dieser Betrachtung nicht geben. Das heißt, wir bräuchten eigentlich, anders als Paragraph 23, 28 das bisher vorsieht, umgekehrt nur eine Regelung für die Fälle, in denen schon bestandskräftig der 1.2b veranlagt wurde, weil da logischerweise nicht zusätzlich nochmal eine Signing-Besteuerung als Anteilsvereinigung erfolgen darf. Stefan, würdest du das auch so sehen?
Ja, also ich halte es auch für sehr wünschenswert und denke, dass das vielleicht auch der Gedanke war bei der Formulierung Artikel 9 Absatz 2, dass diese ja doch recht unsägliche Signing-Closing-Thematik mit der Doppelbesteuerung oder zweimal einmal derselben Transaktion, dass das soweit es geht, eliminiert wird. Und das spricht tatsächlich dafür, die Neuregelungen auf verwirklichte Fälle, die noch nicht veranlagt sind, auch anzuwenden, so wie es Artikel 9 Absatz 2 hergibt. Also der Vereinfachungsgedanke und der Gedanke, dass es da doch schon übers Ziel hinausschießt, die Verletzung einer Anzeigepflicht dazu führen zu lassen, dass dieselbe Transaktion zweimal besteuert wird. Das Ziel sollte umgehend, also weitestmöglich, erreicht werden. Und wie du sagst, der Fall, dass der 1.2a, 1.2b bestandskräftig veranlagt ist, aber das Signing noch nicht, die Fälle wird es geben. Für diese Fälle brauchen wir eine Sonderregelung, dass dann nicht auch das Signing besteuert wird.
Stefan, das soll jetzt genügen zu der Vorrangstellung der Anteilsvereinigung vor den Bewegungstatbeständen und den zeitlichen Anwendungsfällen. Wir gehen jetzt über zur Frage der Steuerschuldnerschaft. Frage 1, Stefan, was soll im Kontext der Steuerschuldnerschaft neu geregelt werden?
Ja, wesentlich ist, dass in Paragraph 13, soweit die Steuerschuldnerschaft bei der Anteilsvereinigung betroffen ist, dass da die Gesellschaft, der das Grundstück gehört, auch Steuerschuldner werden soll. Und in der Gesetzesbegründung steht dazu, dass man den Zugriff auf die grundbesitzende Gesellschaft beibehalten will. Ne? Bei den Bewegungstatbeständen 1.2a, 1.2b, da ist es ja schon bisher so, dass die grundbesitzende Gesellschaft selbst die Grunderwerbsteuer schuldet. Bei den Anteilsvereinigungstatbeständen ist es bisher nicht so. Und ja, da sieht die Finanzverwaltung ihre Situation verschlechtert, wenn man jetzt den 1.3, 1.3a vorrangig regelt gegenüber 1.2a, 1.2b. Dann soll so die Vorstellung hier der Autoren des Gesetzentwurfs, die Steuerschuldnerschaft der grundbesitzenden Gesellschaft, die soll erhalten bleiben.
Soweit der Gedanke der Verfasser des Gesetzentwurfs. Und jetzt die Folgefrage 2 zu diesem Themenkomplex. Der Fall ist jetzt bewusst vielleicht auch ein bisschen provokativ gebildet, aber wir machen das trotzdem mal. Und zwar, jetzt ist die Anteilserwerberin, sagen wir mal, eine Cayman-Gesellschaft, und die deutsche Finanzverwaltung hat vielleicht auch nicht das Gefühl, dass sie besonders gut auf diese Cayman-Gesellschaft zurückgreifen kann. Die Vertragsparteien haben aber als Steuerklausel im Kaufvertrag vereinbart, dass der Erwerber, also hier diese Cayman-Gesellschaft, die Grunderwerbsteuer tragen soll. Stefan, was sagen wir zu dem Fall? Was meinst du, was müsste man da beachten?
Ja, im Grundsatz ist das Finanzamt ja gehalten, dem Kaufvertrag hinsichtlich der Zuweisung, wer die Grunderwerbsteuer zu tragen hat, zu folgen. Aber wenn weitere Steuerschuldner nach dem Gesetz gegenüber dem Finanzamt verpflichtet sind, kann das Finanzamt auch abweichen von dem, was im Kaufvertrag geregelt ist. Das ist ein Fall des Ermessensgebrauchs und das Ermessen muss pflichtgemäß gebraucht werden. Und da wird es vom Einzelfall abhängen, ob das Argument des Finanzamts, die Eintreibung, die Beitreibung der Steuerforderung beim ausländischen Steuerschuldner ist nicht möglich oder sehr erschwert, ob das reicht, um dann den Steuerbescheid an die Gesellschaft, der das Grundstück gehört, zu schicken. Aber die Fälle wird es natürlich geben, wo pflichtgemäß Ermessen dahingehend ausgeübt wird, dass der Steuerbescheid an die Gesellschaft, der das Grundstück gehört, gesandt wird. Und in diesen Fällen sollte dann noch keine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen, auch wenn der Gesellschaft, der das Grundstück gehört, die Steuer nicht im Nachhinein erstattet.
Das würde ich auch so sehen. So, Stefan, jetzt kommen wir zum letzten inhaltlichen Punkt. Und zwar geht es da um den Paragraphen 8 Absatz 2 Satz 2, insbesondere des Grunderwerbsteuergesetzesentwurfs. Was soll denn da passieren?
Ja, es gibt den Paragraph 8 Absatz 2, der regelt ja die Fälle, in denen die Ersatzbemessungsgrundlage, also Grundbesitzwerte nach Bewertungsgesetz, zur Anwendung kommen. Da gibt es eine Regelung zur Durchbrechung des Stichtagsprinzips. Grundgedanke ist, dass die Grundsätze zum einheitlichen Vertragswerk, einheitlicher Leistungsgegenstand, die Grundsätze ja auch gelten sollen, wenn aufgrund einer Einbringung oder Umwandlung nach Umwandlungsgesetz die Ersatzbemessungsgrundlage greift. Und das ist im 8 Absatz 2 Satz 2 bisher geregelt. Und das wird geändert und zwar zum Nachteil der Steuerpflichtigen erweitert. Und nach der Gesetzesbegründung handelt es sich dort auch um eine Folgeänderung der Umdrehung des Vorrangverhältnisses. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass diese Durchbrechung des Stichtagsprinzips für die Fälle des 1 Absatz 2a und Absatz 2b besonders weitgehend ist, weil da reicht es ja für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage auf Grundlage des dann zukünftig fertiggestellten Gebäudes, bebauten Grundstücks aus, dass die Änderung des Gesellschafterbestandes beim 1.2a, 1.2b auf einem vorgefassten Plan zur Bebauung des Grundstücks beruht. Und das ist sehr viel weiter als die Grundsätze zum einheitlichen Vertragswerk. Da hatte der BFH 2R12 aus 18 ja entschieden, wie er diese Variante versteht. Es bedarf eines Plans zur Bebauung des Grundstücks, der von den Altgesellschaftern erstellt worden ist. Die Neugesellschafter müssen bei der Planerstellung nicht mitgewirkt haben. Sie müssen aber die Anteilserwerbe wollen wegen des Plans. Und es muss für die Gesellschaft wirtschaftlich nachteilig sein, von diesem Plan abzurücken. Dann ist diese Variante erfüllt und es gilt die Durchbrechung des Stichtagsprinzips, also bewertet wird auf Grundlage, das Grundstück ist schon bebaut, fertig bebaut. Und das ist mehr als einheitlicher Vertragswerk, weil die Fälle, wo der Erwerber im Grunde selbst frei entscheiden kann, welche Bebauung und wie er die Bebauung herbeiführt, also Erwerberleistungen, der Fall kann hiermit erfasst sein. Und bisher ist es halt nur beim 1.2a und 1.2b relevant, diese Fallgestaltung vorgefasster Plan zur Bebauung eines Grundstücks. Jetzt verlieren 1.2a und 1.2b an Bedeutung, weil in diesen Fällen, die wir besprochen haben, die Besteuerung nur nach 1 Absatz 3 und 1 Absatz 3a erfolgt und 1, 2a und 1, 2b halt nicht mehr vom Tatbestand her eingreifen sollen. Und da sieht der Fiskus oder der Gesetzgeber dass möglicherweise relevant Steueraufkommen verloren geht. Also wird diese Variante vorgefasster Plan zur Bebauung eines Grundstücks erstreckt auf die Anteilsvereinigungstatbestände. Also bisher, zumindest so mein Verständnis, können die Anteilsvereinigungstatbestände allenfalls von der ersten Variante des Satzes 2 von 8 Absatz 2 erfasst sein, nämlich dass sich der Erwerbsvorgang auf ein noch zu errichtendes Gebäude erstreckt. Da würde ich die Grundsätze zum einheitlichen Vertragswerk hineinlesen, wobei unklar ist, ob es reicht, dass die Gesellschaft selbst in einer Situation des einheitlichen Vertragswerks steckt oder ob man die Fiktion des Grundstücksübergangs auf den Erwerber hier für maßgebend hält, sodass der Anteilserwerber gebunden sein muss nach den Grundsätzen des einheitlichen Vertragswerks. Aber es gelten die Grundsätze des einheitlichen Vertragswerks. Wie genau, weiß man nicht. Ist noch nicht entschieden. Aber sie gelten. Und da wird sogar in den Kommentierungen gesagt, dass die Fälle des 1.3, 1.3a hier von dieser ersten Variante, der Erwerbsvorgang erstreckt sich auf ein noch zu errichtenden Gebäude, eher nicht betroffen sind. Liest man sogar im Fiskorf-Kommentar. Ja, und das wird also doch substanziell verschärft, weil die Fälle sind dann in der zweiten Variante. Gesellschafterbestandswechsel beruht auf einem vorgefassten Plan zur Bebauung eines Grundstücks. Diese Regelung wird auf den 1.3, 1.3a erstreckt. Das heißt, die Anwendungsfälle für diese Durchbrechung des Stichtagsprinzips, die werden erweitert. Und das ist dann keineswegs nur Folgeänderung, weil diese neue Regelung gilt ja in allen Fällen der Anteilsvereinigung, auch wo die Konkurrenz zum 1.2a und 1.2b gar nicht in Rede steht.
Ja, Stefan, vielleicht, wenn man das nochmal zusammenfasst. Was wir nachvollziehen können, ist ja, dass die Finanzverwaltung eine gewisse Notwendigkeit sieht, zu sagen, wenn wir zukünftig Fälle aus der Anwendung von 1 Absatz 2a und 1 Absatz 2b verlagern in die Anteilsvereinigung, dann kann das nicht dazu führen, dass wir da jetzt weniger Substrat bekommen, weil die Anwendungsfälle dieser Regelung, über die wir gerade sprechen, halt weniger werden. Ne? Das ist, glaube ich, soweit nachvollziehbar. Aber die Grundsatzproblematik besteht ja darin, wenn wir jetzt mal auf die Anteilsvereinigung springen und die wird ja in Zukunft schlagend, dann haben wir im Kern die Fiktion eines Erwerbs des Grundstücks der Gesellschaft durch den zukünftigen Anteilserwerber oder im Fall des Anteilsübergangs, also quasi bereits vereinigte Anteile, vom Anteilsverkäufer auf den Käufer. Und beim Asset Deal, da würden wir ja sagen, das, was zukünftig bautechnisch in der Sphäre des Erwerbers liegt, das ist aus den Grundsätzen des einheitlichen Vertragswerks raus. Und das wäre hier in dem Fall des Anteilserwerbes ja anders. Und an der Stelle würden wir sagen, das ist zu viel, das müsste man eigentlich wieder zurückfahren. Kann man das so vereinfachend sagen?
Ja, bei dem Anteilskäufer ist diese Fallgruppe eigennützige Erwerberleistung genommen.
Genau.
Das ist eigentlich nicht sachgemäß.
Also an der Stelle hätten wir dann den Appell zu sagen, da müsste man die Vorschrift doch nochmal zurückfahren. Ja, bei allem Verständnis dafür, dass man im Grundsatz zunächst mal sagt, man muss sie ausrollen auf die Fälle der Anteilsvereinigung. Gut, dann, Stefan, denke ich, sind wir mit dieser Thematik soweit durch. Dann
Ja.
bleibt uns eigentlich nur noch grundsätzlich zu überlegen, finden wir die geplanten Änderungen jetzt gut oder finden wir sie schlecht? Ja, wie ist deine initiale Einschätzung insgesamt zu all dem, was in dem geplanten Gesetzgebungsverfahren drin steckt?
Ja, insgesamt natürlich sehr erfreulich, dass diese Signing-Closing-Thematik, also die Signing-Closing-Theorie der obersten Finanzbehörden der Länder, irrelevant wird. Ich sehe jetzt diese Gesetzesvorschläge auch so, dass auf den bestehenden Streit keine Auswirkungen sind. Das heißt, wenn unsere These, dass der Artikel 9 Absatz 2 eigentlich bewirken müsste, dass alle noch offenen Fälle, auch wenn sie vor Inkrafttreten der Neuregelung verwirklicht worden sind, dann nach den neuen Vorschriften, so sie dem steuerpflichtigen Nutzen zu beurteilen sind. Also wenn das nicht das Ergebnis hier der Praxis sein sollte, dann ist trotzdem der Streit um die Auslegung dieses Tatbestandsmerkmals, soweit eine Besteuerung nach Absatz 2 und Absatz 2a und 2b nicht in Betracht kommt, nicht tangiert. Also das, was der Bundesfinanzhof in die ADV-Beschlüsse geschrieben hat, das würde nach wie vor nach meiner Einschätzung fortgelten. Also die Rechtsprechung sollte da jetzt sich nicht ändern. Ja, nachteilig sind natürlich diese Erweiterungen beim Paragraph 8 Absatz 2 Satz 2, die Erstreckung der Steuerschuldnerschaft auf das Objekt der Anteilsgeschäfte, finde ich von vornherein eigentlich sehr, sehr unangemessen, weil die Gesellschaft selbst dafür nichts kann, sie möglicherweise auch gar nichts von den Anteilsgeschäften weiß, ist ja auch schon beim 1.2a und 1.2b zu kritisieren. Das ist natürlich nicht so schön, aber unterm Strich fällt das Gesamturteil ja durchaus positiv aus.
Das teile ich uneingeschränkt als Würdigung, ja, und vielleicht noch ergänzend, weil du es gerade in der Würdigung nicht mehr genannt hast, die Ausweitung der Frist, der Anzeigefrist auf einheitlich einen Monat, Fällen des Paragraphen 19, das ist auch in der Tendenz gut, ne, wobei man sich da offen gesprochen noch vielleicht ja ein bisschen mehr gewünscht hätte. Da hat der Arbeitskreis Grunderwerbsteuer Ende Dezember in der DSTR auch einen Aufsatz zugeschrieben, was man bei den Anzeigen vielleicht sonst noch so verbessern könnte. Da könnte man vielleicht auch noch mal überlegen, ob man das in irgendeiner Form dazu nimmt. Aber ansonsten muss man in der Tat sagen, ja, also der Grundansatz, die Signing-Closing-Thematik zu lösen, das ist schon sehr hervorhebenswert positiv. Dann, Stefan, würde ich sagen, sind wir thematisch durch. Ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen.
Ja, ich danke dir auch, Thomas.
Dann, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald. Alles Gute.